Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas, willkommen zurück aus dem Urlaub.
Wir sind wieder da. Und einmal, es tut uns leid, dass es nicht funktioniert hat, dass ihr im Sommer schön vielleicht auf der Sonnenliege oder wo auch immer ihr auf dem Weg zum Sommerurlaub im Auto uns hören wolltet. Das ging leider nur mit alten Folgen und nicht mit aktuellen Folgen. Aber dafür sind wir jetzt wieder da und jetzt könnt ihr wieder unseren Themen lauschen.
Gesund und munter. Das war nämlich ein Grund. Wir hatten eigentlich einiges vor. Das werden wir jetzt nochmal nachholen. Weil die Themen haben wir weiterhin vor, euch zu bringen, weil das einfach mega Interviewgäste auch sind. Mhm. Ja, ist jetzt so. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Und jetzt haben wir aber heute in Göttingen eine sehr, sehr schöne Folge auch aufgenommen mit einem Thema, wo man erst denkt, uff. Aber es betrifft jeden, zumindest spätestens in 3 Jahren, oder?
Ja, voll. Und es ist auch gar nicht so schlimm, wie viele Leute denken. Es gibt immer so Dinge, wo man denkt, ach, das schiebe ich vor mir hin. Ach, das, wenn das irgendwie ganz schlimm wird, dann muss ich das ja sowieso irgendwie machen. Zeigt aber bei dem Thema, jetzt damit beschäftigen, macht jetzt schon Sinn, bevor man irgendwie davor steht und denkt, boah, verdammt, hätte ich doch mal irgendwie und so weiter.
Genau, das Thema habt ihr alle gelesen, als ihr auf diese Folge geklickt habt. Das ist das Thema E-Rechnung. Das haben wir mit der Simone und dem Dirk aus unserem Produktmanagement in Göttingen aufgenommen. Die haben sich da intensiv die letzten 4 Jahre, noch länger wahrscheinlich, weil ab 2020 war es ja wahrscheinlich schon 6 Jahre mit dem Thema beschäftigt, sind da also voll die Experten drin und haben mal so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht an der Stelle. Und wir bieten dazu, sage ich jetzt vorab auch schon mal, Webinare auch nochmal an, kostenfrei. Die sind schon sehr, sehr gut gebucht. Im September finden diese Seminare auch statt. Und jetzt auf der Galabaumesse werden wir das Thema auch nochmal irgendwie anschneiden. Aber müsst ihr eigentlich auch nicht mehr, wenn ihr die Folge gehört habt, oder?
Es könnte ja sogar sein, dass ihr die jetzt gerade die Folge hört, weil wir euch auf der Messe gesagt haben, habt ihr die Folge noch nicht gehört. Also in dem Sinne. Seid gespannt. Es hat auch mega viele Vorteile, nicht nur für den Bund, dass es hier diese E-Rechnung gibt, sondern auch für euch, für euer Unternehmen, für eure Prozesse. Also dort könnt ihr auch ganz viel optimieren. Das werden wir auch in dem Podcast, in einem kleinen Werbeblock, aber auch drumherum und dabei noch erklären.
Also wir haben es versucht, wirklich allgemein zu halten, nicht so sehr auf, aber das kennt ihr ja von unseren Folgen bisher auch, das haben wir auch immer so gemacht. Soll allgemeine Folgen werden und nicht die Business-Software im Vordergrund stehen.
Genau. Ja. Auch wenn ihr eine andere Bonus-Software oder eine andere Buchhaltungssoftware benutzt, ist das genau das gleiche Thema. Es geht um Dateiformate, die die Programme benutzen und eigentlich um das, wie man damit umgehen sollte. Und auch interessant fand ich, wo das überhaupt herkam, das ganze Ding.
Genau. Also Dirk ist nicht dafür verantwortlich, das haben wir auch gehört. Genau. Aber auch nicht. Ja, hört am besten jetzt selber rein. Genau. Und dann viel Spaß bei der Folge und in Kürze kommen dann auch wieder 2x im Monat die Folgen, wie ihr es gewohnt seid.
Genau, viel Spaß beim Zuhören.
Genau. Ja, wir sitzen hier in einem schönen Besprechungsraum in unserer schönen Zentrale im Neubau in Göttingen und gegenüber sitzen uns die liebe Simone und der liebe Dirk und wir haben einige Fragen von euch zuletzt mal einen Termin gehabt bezüglich E-Rechnung. Bitte bleibt dran, es wird eine tolle Folge. Genau. Und Simon und Dirk haben sich sehr mit dem Thema zuletzt auseinandergesetzt, weil sie natürlich bei uns programmseitig da einiges gemacht hat. Aber bevor wir jetzt hier loslegen, schlage ich vor, stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr hier bei Dataflor? Simone.
Ja gut, fange ich an. Also ich bin Produktmanagerin bei Dataflor, zuständig für den Bereich Dataflor Business. Und aktuell, du hattest es ja gerade schon gesagt, beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema E-Rechnung. Und ansonsten aber natürlich auch um andere Programmbereiche, die ich dann so projektmäßig betreue.
Mhm. Was hast du vorher gemacht oder von der Ausbildung her?
Von der Ausbildung habe ich erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann noch den Betriebswirt damals gemacht und mit dem Schwerpunkt Absatzwirtschaft und habe hier auch im Marketing angefangen.
Okay, ja. Und wie lange bist du jetzt bei Dataflor?
Lange, lange. Über 20 Jahre.
Ah, krass.
Ja. Schon krass, ja. Krass lange Zeit.
Und Dirk kennt man, glaube ich, nicht.
Meine Stimme hat noch keiner gehört. Ja, ich bin Dirk Springer, Produktmanager bei Dataflor für Business zuständig, beziehungsweise den ganzen Produktbereich. Ich bin über 30 Jahre bei Dataflor, bin Gärtner, fortgebildeter EDV-Fachmann und erlernter Produktmanager, also im Laufe der praktischen Tätigkeit bei Dataflor. Ich habe bei Dataflor alle Tätigkeiten außer Geschäftsleitung und Buchhaltung durch, also vom Service, Schulung, Vertrieb über Marketing war ich auch mal und im Produktmanagement steuern und koordinieren wir die Softwareentwicklung. Das sind eigentlich so, Simon hat gerade gesagt, Produkt oder Projekte. Also das ist unsere Aufgabe im Produktmanagement. Wir recherchieren Themen, definieren die Anforderungen, was ist dafür zu tun, beschreiben das und zusammen mit der Entwicklung wird es dann in Softwarefunktionalitäten umgewandelt. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch mit der E-Rechnung auseinandergesetzt. Das haben wir nicht wirklich freiwillig gemacht, sondern es gab die Anforderung E-Rechnung schon vor einigen Jahren und dann haben wir uns da eingearbeitet und sind mittlerweile zu Know-how-Trägern geworden.
Ist auch ein gutes Beispiel an dem, wo wir quasi Vorgaben bekommen, wo wir die Software weiterentwickeln müssen. Ne? Also woran wir uns halten müssen. Oder du an deiner Stelle jetzt für das Produktmanagement, für Business, was von außen kommt, wo du dann nachrichten musst.
Ja, in der Produktentwicklung gibt es halt verschiedene Inhalte, die berücksichtigt werden müssen. Das eine sind technische Anforderungen, also wenn es mal wieder ein neues Windows-System gibt oder Zugriff auf Daten in der Cloud oder Artikelkataloge. Das gibt die technischen Anforderungen, dann gibt es die rechtlichen Anforderungen, die wir berücksichtigen müssen, wie zum Beispiel die E-Rechnung oder viele werden sich erinnern, vor 4 Jahren hatten wir einen Mehrwertsteuerwechsel und da bleibt dann alles stehen und liegen und wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen und gucken, welche Funktionalität müssen wir zur Verfügung stellen. Und der dritte Bereich ist dann der, ich nenne es mal, Anwendergetriebene, also wo steckt Nutzen in den Betrieben, in den Büros, in der Anwendung der Software, also was kann man vereinfachen, digitalisieren. Und das sind eigentlich so die drei Bereiche, die unsere Softwareentwicklung so nach vorne bringen.
Ja, genau, jetzt kam das Thema E-Rechnung, ja, das ist eigentlich ja gerade in aller Munde, wenn man das so sieht. Wir haben da auch Webinare zu, die Termine verlinken wir auch hier nochmal dazu, weil wir sehen, das ist gerade ein Thema, was viele beschäftigt. Simone, was ist denn eigentlich eine E-Rechnung? Was kann ich darunter verstehen?
Ja, also eine E-Rechnung ist in dem Sinne eine elektronische Rechnung, die in einem besonderen strukturierten Datenformat daherkommt. Das ist letztendlich, die Basis ist eine XML-Datei. Und wie kann man sich das vorstellen? Es ist also für Maschinen sehr gut lesbar, aber für den Menschen erstmal nicht. Das sieht dann so aus, wie als ob wirklich ganz viele Daten untereinander, die eingebunden sind in Kennzeichnen, auch Text genannt. Und wenn man als Mensch erstmal diese E-Rechnung sieht, denkt man, ich kann da erstmal nichts draus erkennen, ne, was ich machen soll.
Ja, aber muss ich ja auch nicht bezahlen, wenn ich sie nicht lesen kann.
Genau. Aber der Punkt ist eben, sie ist maschinenlesbar, computerlesbar und das ist eben der Vorteil. Computer können sie sehr wohl und sehr eindeutig lesen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Belegdatum hat, dann ist das klar durch ein Kennzeichen geregelt. Da steht dann Issue Date Time. Und der Computer weiß, Issue Date Time, dass die Ziffernfolge, die danach kommt, das Datum ist. Und kann das genau dann eben entsprechend elektronisch verarbeiten. Also das ist eine sehr sichere Sache, ja. Also und das ist auch ganz klar geregelt. Da kann man sich nicht irgendwelche Tags ausdenken.
Also jede Software, die eine E-Rechnung schreiben kann, die müssen dann quasi dieses Feld in dieser Datei als Information verpacken.
Genau.
Also wie so eine Gap-Datei letztendlich. Die kann ja auch irgendwie jeder lesen.
Genau, also da gibt es eben, wir müssen von der Software eben zur Verfügung sein, dass zum Beispiel Beträge oder das Datum eben entsprechend zu diesem entsprechenden Tag gefüllt wird.
Das heißt aber jetzt, eine PDF ist dann keine E-Rechnung, oder?
Nein, nicht im Sinne des E-Rechnungsgesetzes. Also das ist eine PDF nicht, ja.
Okay.
Die kommt zwar... Die kommt zwar elektronisch daher, weil sie wird ja nur am Bildschirm übertragen und per E-Mail gesendet. Sie ist eigentlich elektronisch in Bits und Bytes, aber im Sinne der Gesetze und Verordnungen, die sich mit E-Rechnung auseinandersetzen, ist das eine, ja, jetzt im neuesten Anwendungsschreiben heißt das sonstige Rechnung und ist gleich behandelt wie eine Papierrechnung. Also eine PDF ist keine E-Rechnung, über die wir jetzt in den nächsten Minuten noch reden werden und was damit zusammenhängt, sondern die Formate, die Simone gesagt hat, da gibt es unterschiedliche Formate. Das Wichtigste ist alles oder ist, dass sie der europäischen Norm 16931 entsprechen müssen. Also man kann jetzt auch nicht einfach irgendein XML-Format sich ausdenken, sondern diese Werte oder diese Tags, Issue Date und VAT für die Steuer und Prepaid, also Vorauszahlung, das ist alles ganz klar geregelt, wie das heißt und wie das bezeichnen muss, damit Maschine von zu Maschine das lesen kann.
Und du hattest gerade, man kann sich da nichts Eigenes ausdenken, was so ein XML angeht. Wer hat sich das denn überhaupt ausgedacht? Wo kommt das denn eigentlich her mit der E-Rechnung?
Ja, aus der EU letztendlich. Das heißt, Moment, Entschuldigung. E-Rechnungen gibt es seit mindestens 40 Jahren, seit es Computer gibt. Aber sie waren jahrzehntelang immer Firma zu Firma bezogen. Also, um ein Beispiel zu nennen, VW kauft Reifen bei Continental. Und dann schreibt Continental eine elektronische Rechnung in einem Datenformat und schickt die an VW. Und VW kann das in der Buchhaltung verarbeiten. Also in der Großindustrie und im Handel zwischen Rewe und Milupa oder...
Unbezahlte Werbung übrigens hier. Ne?
Aldi, Lidl, Netto.
Genau. Audi, BMW, Mercedes.
Genau. Ach Mensch, jetzt hast du mir meine Tantiemen wieder weggenommen. Ja. Also da gibt es schon elektronische Rechnungen sehr lange. Aber das waren immer, es gibt ja den Begriff bilaterale Übereinkünfte. Da hat man sich verständigt, wir schreiben in das Feld das. Und da gab es sogar auf UNO-Ebene, also auf UN-Ebene, eine Sprache, die dafür verwendet wird. UNCFACT heißt das Ganze. Und irgendwann in den Nullerjahren ist man dann in der EU auf die Idee gekommen, ja, jetzt könnten wir das auch mal für den kleineren Rechnungsbereich nehmen. Und als erstes sind dann die Regierungen auf den Weg gekommen und haben gesagt, ja, wir wollen das im Zuge der Rationalisierung der Verwaltung vereinfachen und nutzen jetzt strukturierte Formate. Und da hat man sich auf EU-Ebene zusammengesetzt und hat eben diese EN 16931 diskutiert, konzipiert, verabschiedet und gesagt, das ist die Grundlage. Und ab jetzt in Europa für die Mitgliedstaaten, wenn die über elektronische Rechnung reden, dann reden die über diese Norm 16931. Und dann ist das in die Länder gegangen. Und Deutschland hat 2020 die E-Rechnung Business to Government, also an die Regierung, eingeführt mit dem E-Rechnungsgesetz. Deswegen ist das Thema E-Rechnung für einige, auch der Zuhörenden, nicht neu. Die machen das seit 3-4 Jahren, seit November 2020. Empfängt zum Beispiel die Deutsche Bahn, auch wieder kleine Werbung, nur E-Rechnungen. Oder das Bundesamt für Bau- und Raumordnung nimmt nur noch E-Rechnungen an. Das Verteidigungsministerium nimmt nur noch E-Rechnungen an. Was jetzt neu kommt, ist, dass unsere Regierung oder der Bundestag beschlossen hat, dass ab Januar die E-Rechnung für Business to Business gelten soll. Auch da folgt Deutschland einer Verordnung der EU, weil die EU das auch will. Weil wir sind ja nicht nur in Deutschland, sondern wir haben ja länderübergreifenden Rechnungsverkehr. So, das haben jetzt nochmal zwei Begriffe, B2G, B2B. Und wie heißt das dritte, Simone?
Mir rutscht es gerade. B2C.
B2C.
Business to Customer. Ja.
Da haben wir aber keine E-Rechnung. Ne?
Also nein.
Wir als Privatpersonen sind davon noch verschont.
Aber gilt das für alle Unternehmen ab Januar? Oder gab es doch irgendwie auch so eine Übergangsfrist? Oder?
Halt, stopp. Uns ist ein Fehlerteufel unterlaufen. Und zwar ist jetzt gerade die Stelle, wo es gleich um die ganzen verschiedenen Fristen geht, die rund um E-Rechnung fällig werden. Die hat leider sich an den Jahreszahlen vertan. Also die erste Jahreszahl ist richtig. Bei der ersten Jahreszahl geht es darum, wann man verpflichtet ist zur Annahme von E-Rechnungen. Das bleibt soweit beim 01.01.2025, also nächstes Jahr. Im Detail geht es darum, dass es diesen Entfall der Widerspruchsmöglichkeit gibt. Das erklärt Dirk euch gleich auch nochmal im Detail. Aber E-Rechnungen müssen angenommen werden, nicht elektronisch verarbeitet werden, aber im Originalformat aufbewahrt werden. Das ist soweit gleich, wie er es gleich nennt. Eine kleine Änderung, die da uns als Fehler unterlaufen ist, geht um erstens Verpflichtung zur Erstellung von E-Rechnungen. Also wenn ihr mit eurer Software eine Rechnung erstellt, eine E-Rechnung erstellt, an wen, wird ja auch gleich erklärt, dann ist das ab dem 01.01.2027. Also nicht ab dem 01.01.2026, sondern ab dem 01.01.2027. Es gibt eine Ausnahme da bei Rechnungen unter 250 Euro und einige Belegarten, aber soweit die Frist für den Punkt. Und als letztes geht es um eine kleine Ausnahmeregelung, und zwar wenn auch Kleinbetriebe dazu verpflichtet werden, das alles zu machen. Diese Frist ist ein Jahr länger, das erklärt Dirk gleich ja auch im weiteren Podcast. Die ist dann aber nicht ab dem 01.01.27, sondern ab dem 01.01.2028. Ihr merkt, das ganze Thema ist auch sehr schnell und das verändert sich auch viel. Aber an der Stelle für Kleinbetriebe, die einen Umsatz unter 800.000 Euro haben, erst ab dem 01.01.2028. Und jetzt an der Stelle euch viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, die Fristen, das ist das, was nach meiner Wahrnehmung jetzt heute im Spätsommer zur größten Verwirrung führt in Deutschland, insgesamt in der Wirtschaft. Im Wachstumschancengesetz wurde das jetzt im März verabschiedet, dass die E-Rechnung kommt. Und es gilt ab 01.01.25 eine Empfangspflicht. Ich muss also eine E-Rechnung annehmen. Zum Zeitpunkt heute, wenn irgendjemand eine XML-Datei als Rechnung hinschickt, dann habe ich als Empfänger das Recht zu sagen, nö, will ich nicht. Kann ich nie lesen, kann ich nichts mit anfangen, schick mir eine Papierrechnung. Oder auch eine PDF-Rechnung. Großen Telekommunikationsunternehmen oder viele Unternehmen schicken ja Rechnungen auch nur noch per E-Mail. Wenn ich das nicht möchte, habe ich als Empfänger das Recht zu sagen, schick mir eine Papierrechnung. Aber damit ist ab 1. Januar Schluss. Ab 1. Januar kann ich als Unternehmen umstellen auf eine E-Rechnung und der Empfänger oder die Empfängerin muss damit klarkommen.
Ich kann umstellen. Ich muss auch umstellen?
Nein, genau. Ich kann umstellen, weil ich für mich in der Rechnungserstellung Vorteile sehe, weil ich spare ja schlichtweg Porto. Für jede Rechnung wird Porto fällig. Ich spare das Eintypen. Ja,
außer für eine E-Mail.
Nee, also mit der PDF, ja. Aber also der Vorteil ist dann, fällt dann weg. Aber da, allein bei uns im Haus, wir haben 40% unserer Kunden haben jetzt im aktuellen Status noch gesagt, wir möchten Papierrechnung haben. Ab Januar bekommen die auch eine E-Mail mit einer elektronischen Rechnung. Dürfen Sie dann nicht okay, mehr
also,
ablegen.
Also bezieht sich dieses wird ab 1.1. Pflicht, bezieht sich dann die Pflicht eigentlich eher darauf, dass ich die nicht ablehnen kann, wenn mir jemand schickt.
Genau, das ist der erste Termin.
Okay.
Ich muss sie annehmen am 1.1.25. Ein Jahr später kommt dann die Pflicht zur Erstellung. Also okay. Ab 1.1.26 muss ich eine E-Rechnung auch erstellen im B2B-Bereich, also zwischen Unternehmen, wenn mein Kunde gewerblich ist und vorsteuerberechtigt. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Vielleicht kannst du die mal erläutern, Simone.
Ja, da wollte ich Simone auch noch kurz zu was zu fragen gerade, weil du sagtest ja gerade, seit 2020 gibt es das ja schon zum Staat und zu den Institutionen, Deutsche Bahn etc. pp. Und hat das bis jetzt reibungslos geklappt?
Ja, ich würde sagen schon. Das hat also gut geklappt bei der Rechnungserstellung. Ne, die bieten wir ja auch genau seit diesem Zeitpunkt auch an, dass unsere Kunden in der Lage sind, eben auch diese E-Rechnung dort einzureichen. Klar, wir hatten die Startphase, gab es vielleicht immer mal so ein paar kleine Sachen, wo man mal nachjustieren musste, aber im Wesentlichen läuft das gerade, ja.
Also gab es auch jetzt bei Empfängersalat, ich habe es irgendwie ja auch mitbekommen, dass es verschiedene Formate auch gibt, X-Rechnung, Zugpferd, was hat es damit auf sich?
Ja, es gibt diese beiden Formate. Das Zugpferd ist ein ja sozusagen hybrides Format. Das heißt, es ist erstmal objektiv, sieht es aus wie eine PDF. Das heißt, es ist auch eine PDF. Aber in dieser PDF ist eine XML angehangen. Also wenn man die PDF sich anschaut, dann sieht man eben einen Bereich, wo ein Anhang ist. Und wenn man das öffnet, hat man diese XML-Datei. Und das ist natürlich erstmal sehr komfortabel, weil man kann es sowohl fürs menschliche Auge ist es lesbar, als eben auch diese Möglichkeit der elektronischen Weiterverarbeitung bietet. Mhm. Die X-Rechnung hingegen ist eine reine XML-Datei. Das also eben dieses strukturierte Datenformat, von dem ich eben gesprochen habe. Genau. Und viele aber jetzt gerade auf so der Ebene der öffentlichen Verwaltung, also sprich Behörden etc., wünschen sich aber die X-Rechnung. Ne?
Das heißt, es wird dann auch weiterhin zwei Formate geben, oder?
Ja, die wird es weiterhin
lehnen die dann ab. Zugpferd würden die dann ablehnen, wenn man eine Zugpferdrechnung schickt.
Bitte?
Wenn man dann als Unternehmen denen eine Zugpferdrechnung zuschickt, würden die das dann ablehnen und sagen, ich möchte eine X-Rechnung haben?
Ja, da gibt es Vorgaben. Also man reicht das da über Portale ein, ne? Und dann kann man da dort ihre Rechnung hochladen und Zugpferd wird nicht akzeptiert, aber sehr wohl die X-Rechnung.
Und bei dem Thema Zugpferd und bei diesen Abkürzungen, ich finde es nicht gut, dass das P fehlt bei Zugpferd.
Ja,
schlechter Witz.
Schlechter Witz. Zugpferd. Ich kann den Witz jetzt tot machen. Zentraler User Guide Forum Elektronische Rechnung Deutschland.
Ja.
Ja, also das ist also auch eine Formatbeschreibung und irgendwer hat vor 14 Jahren gesagt, das hört sich doch als Wortspiel ganz gut an.
Das ist so wie Elster genau, und genau. Alles.
Was ich hätte gedacht, das wären die Rechnungen, die an die Deutsche Bahn gehen, aber gut.
Aber da kann ich mich dran erinnern, Dirk, als du vor Jahren mich dann angesprochen hast, als es dann zum Thema E-Richtung ging und hast gesagt, du kennst doch bestimmt Zugpferd. Und ich habe gedacht, Zugpferd? Was ist das? Ja, also dieser Begriff. Ich habe gedacht, ja, Zugpferd kenne ich, aber nicht in dem Bereich, ja.
Schon wie so ein Tier, was gekreuzt wurde, was ich selber nicht vervielfältigen kann, wie Maultier oder, ja.
Aber das ist die gute Botschaft an dieser Stelle, die wir, glaube ich, verkünden können. Simone hat ja im ersten Teil beschrieben, was das heißt, dieser XML-Teil. Und wenn wir tatsächlich eine X-Rechnung bekommen, dann sind wir als Menschen überfordert. Und Tobias, du hast mich gefragt, muss ich dann für die Visualisierung mich da kümmern? Ja, muss ich. Aber es wird kaum einer eine X-Rechnung schreiben im B2B-Bereich. Das ist meine persönliche Erwartung. Dafür sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, Zugpferd zu haben. Weil da habe ich als Mensch die PDF, was Simone gerade gesagt hat, und für die Maschine die strukturierten Daten habe ich beides. Das ist aber nur in Deutschland und in Frankreich. Die anderen europäischen Länder, die wissen nichts von Zugpferd. Die können auch mit dem XML-Teil, der da drin ist, nichts anfangen. Also wenn ich länderübergreifenden Rechnungsaustausch habe in die Niederlande oder nach Belgien oder Spanien, muss ich andere Formate nehmen. Und in Deutschland, die etablierten Formate sind Zugpferd und X-Rechnung. Es gibt aber ein drittes, das sich abzeichnet. Peppol bis Billing heißt das. Und
wie heißt das?
Peppol bis Billing.
Okay, ja, natürlich.
Ist doch ganz einfach. Also es gibt das Peppol-Netzwerk, kann ich auch noch was zu sagen, um alle zu verwirren. Und über das Peppol-Netzwerk, das ist also ein Datennetzwerk, was parallel zum E-Mail-Verkehr existiert, was aber bestimmte Sicherheitsmechanismen hat, wie Sendestationen und Empfängerstationen und Verschlüsselungen. Da kann ich nicht einfach eine Nachricht reinschmeißen. Das ist also ein geschütztes Netzwerk zur Übertragung von Gesetzesvorlagen, zur Übertragung von Verträgen und perspektivisch auch zur Übertragung von Rechnungsdaten. Und die haben ein eigenes Rechnungsformat, was dem der X-Rechnung sehr ähnlich ist, aber auch nur so ungefähr das Gleiche, nicht exakt das Gleiche. Und das macht das Ganze nicht wirklich einfacher. Aber vor dem Thema, was kommt jetzt mit der E-Rechnung? Ich sage, es ist noch 2 Jahre ganz bestimmt Entspannung. Wir hatten eben den Termin 1.1.25 empfangen, ja. 1.1.26 senden.
Aber verpflichtend senden?
Verpflichtend senden. Außer ich habe ein Unternehmen mit weniger als 850.000 Euro Umsatz, dann habe ich noch ein Jahr länger Zeit. Dann brauche ich erst ab 1.1.27 eine Rechnung.
Okay. Ich verstehe nicht, warum man ein Interesse daran hat, noch ein Format rauszubringen. Wer hat da ein Interesse daran? Wer gewinnt davon, dann noch ein Format rauszubringen?
Ja, das hat sich mir auch nicht wirklich erschlossen. Und Tobias hat eben das Stichwort GAP gesagt. Warum gibt es GAP 90? Warum gibt es GAP XML? Warum gibt es eine Ausschreibungsdatenbank für das Land Bremen, Niedersachsen, Hamburg? Und warum gibt es eine für München? Warum gibt es nicht einheitliche Systeme? Das ist der Pluralismus, den wir in Deutschland haben und den wir in der EU haben. Und jeder hat immer irgendetwas, weil er auch eine eigene Steuergesetzgebung hat, wo dann vielleicht Datenformate darauf angepasst werden müssen. Und das führt dann unterm Strich zu 2 verschiedenen Formaten. Das macht es nicht einfacher in der Digitalisierung, sondern wir alle haben das Problem, damit umzugehen.
Gut, aber jetzt in spätestens 3 Jahren muss ich das ja machen und dann kann man sich jetzt ja auch schon mal sozusagen auf dem Weg machen. Ist ja besser als morgen ist die Abgabe, ich fange mal an, wie früher an der Uni. Genau.
Kurz vor, ja.
Also.
Niemand hat so gelernt, niemals.
Ach so. Genau, also so ein paar Fragen kamen halt auch zuletzt, wenn man sich das mit dem E-Rechnungsthema ein bisschen auseinandergesetzt hat und Kunden, die uns auch gefragt haben. Es gibt jetzt bei den E-Rechnungen immer so eine Leitwegs-ID. So, und jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt für, so habe ich es zumindest verstanden, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wenn ich jetzt für die Deutsche Bahn arbeite, dann geben die mir eine Leitwegs-ID, die ich auf diese Rechnung draufschreibe, oder? Die kommt von denen.
Ja, es gibt ja eben von den Behörden, die haben diese Leitweg-ID, das ist so eine eindeutige Referenznummer, okay, wo die Behörde zugeordnet werden kann. Ich hatte ja eben gesagt, die unsere Kunden können dann diese Rechnung in diesen Portalen hochladen. Und das ist ein Portal, zum Beispiel, wo vielleicht mehrere Behörden dranhängen. Ja. Und diese Leitweg-ID kennzeichnet eindeutig, an welche Behörde jetzt diese Rechnung weitergeleitet werden muss.
Und wenn ich jetzt selber die Rechnung schreiben muss, habe ich da meine eigene Leitweg-ID?
Nee, also wenn es jetzt selber, meinst du jetzt selber schon im B2B-Bereich
jetzt? Wenn ich jetzt B2B eine Rechnung schreibe, muss ich ja dann...
Nein, dann braucht es keine Leitweg-ID. Da werden wir haben das jetzt im Programm auch, dass für die X-Rechnung, dass es jetzt aktuell noch ein Pflichtfeld ist. Da werden wir aber auch rangehen und das aufweichen und da entsprechend das vielleicht am Auftraggeber abhängig machen kann. Dass man sehen kann, okay, ist eine Behörde, da brauchen sie die Leitweg-ID, da ist es dann entsprechend Pflichtfeld. Und aber wenn es jetzt ein Unternehmen ist, dann ist keine Leitweg erforderlich und dann kann man dieses Feld auch leer lassen.
Ja, was Megathema dann auch immer ist, was brauche ich denn an meinem Programm überhaupt, dass ich das alles machen kann? Ne?
Ja, also, das Empfangen auf jeden Fall. Ne?
Ja. Erstmal. Ja. Beim Empfang ist dann auch mal die Frage, okay, welche Möglichkeiten gibt es, welche Art und Weise, zum Beispiel bei der Verbuchung buche ich die Rechnung selber im Unternehmen in Dataflow Business zum Beispiel oder nicht? Oder brauche ich generell eine Branchensoftware überhaupt dafür? Wie kann ich diese Dateien überhaupt lesen? Wahrscheinlich wird es ja irgendwann so einen X-Rechnung-Reader oder so geben, wo ich das dann auch lesen kann oder nicht?
Erstmal ist der Empfang unabhängig von der Verarbeitung. Ich muss die Rechnung annehmen und kann nicht sagen, ich will Papier haben. Das hatte ich vorhin ja schon gesagt. Und jetzt habe ich eine Zugpferddatei, ist eine PDF im E-Mail-Eingang. Dann kann ich die öffnen und kann sie bezahlen, manuell in mein Bankprogramm eintippen und dem Steuerberater weiterleiten, dass er die weiter verbucht. Ich muss sie nicht automatisch verarbeiten. Da gibt es keine Verpflichtung für. Das ist natürlich der Vorteil, dass, wenn ich geeignete Software habe, die Daten auch verarbeiten kann und nichts mehr mit OCR oder Abtippen und Felderkennung machen muss, sondern der Dataflow-Posteingang hat zum Beispiel Funktionalitäten, dass er diese strukturierten Daten ausliest und an der Oberfläche auch darstellt. Das ist eben eine Softwarelösung. Für die Zugpferd braucht man es nicht unbedingt das Darstellen, weil PDF-Reader hat jeder, aber XML ist ein ganz heißes Thema aktuell. In anderen europäischen Ländern stellt die Regierung dann einen einheitlichen Viewer für die X-Rechnung, wo jeder Bürger bzw. jedes Wirtschaftsunternehmen darauf zugreifen kann. In Deutschland gibt es das bis jetzt noch nicht. Vielleicht entschließt sich das Finanzministerium da im Laufe des Winters noch zu.
Okay, aber für die einfache Lösung reicht mir ein Dokumentmanagementsystem, wo ich diese Rechnung empfangen, abspeichern kann, öffnen kann, eine Zugpferdrechnung zur Archivierung.
Ja. Das auf jeden Fall.
Okay. Aber mit Excel und Word komme ich da nicht mehr weit, ne? Ab 2026?
Das ist jetzt ja das Schreiben, genau. Ja. Also das, sobald ich Rechnungen an Wirtschaftsbetriebe schreibe, also an Geschäftsbetriebe, dann ist Word und Excel erledigt, sollte es auch eigentlich jetzt schon sein.
Ja, genau, also Word und Excel gut. Wahrscheinlich kann ich das aber auch irgendwie, ich sag mal, mit so Lexware und so weiter auch wahrscheinlich, denke ich mal, abbilden, das Ganze. Wie sieht's aus, wenn ich eine veraltete Branchensoftware habe? Wahrscheinlich waren das ja unsere Wettbewerber auch so, dass sie da jetzt nachjustieren. Aber mit einem alten Business könnte ich das wahrscheinlich nicht abbilden, oder?
Ihr habt doch gesagt, ab seit 2020 gibt es E-Rechnungsthema. Seit wann können wir eine E-Rechnung schreiben? Kann man damit immer noch aktuelle E-Rechnungen schreiben?
Nein. Also Zugpferdrechnung ja, weil das Zugpferdformat einigermaßen stabil ist. Wenn ich aber X-Rechnungen schreibe, hier wird einmal im Jahr die Version geändert und da hatten wir jetzt im letzten März großen Aufwand, haben wir auch kommuniziert, wer also jetzt weiter an das Bundesministerium für Wasserwirtschaft oder Wasser- und Wirtschaftsamt Rechnung schreibt, der muss halt ein Update dann haben, Servicevertrag abschließen ist die sichere Seite und wer eine Softwareversion von 2017 hat, es gibt die Chance, Updates zu kaufen oder einen Wartungsvertrag abzuschließen, ne, um auf der aktuellen Version zu sein.
Ja, weil sich das auch so häufig ändert an der Stelle dann.
Ja, die ändern einmal im Jahr wird die X-Rechnung vom Format her geändert. Da kommt immer irgendein Datenfeld und irgendein Pflichtfeld dazu und Lightweg-ID war das Thema eben. Bis heute ist die Lightweg-ID ein Pflichtfeld in einer X-Rechnung. Simone hat ja gesagt, es gilt für Behörden, weil damit das Eingangsportal weiß, das geht halt zum Bundeskanzleramt. Und nur wenn ich, bleiben wir beim VW Continental-Beispiel oder Landschaftsgärtner Springer an Fruchtgroßhandel Schürmann, wenn ich dir eine Rechnung schreibe für die Gestaltung der Außenanlagen, dann hast du keine Leitweg-ID. Als Wirtschaftsunternehmen hast du keine Leitweg-ID. Mhm. Also kann die Leitweg-ID auch nicht mehr Pflichtfeld sein in einer X-Rechnung. Weil, dass ich dir eine X-Rechnung schreibe, ist ja legitim. Und allein diese Formatänderung und Beschreibungsänderung, die passiert halt einmal im Jahr und dann steht dann da drin, ja, kann und nicht mehr muss. Und deswegen wird da eine ungeheure Dynamik entstehen. Und wenn ich das noch ausführen darf, das ist mit dem Erstellen der Rechnung nicht vorbei, sondern das ist der erste Schritt. Man kann sich ja schon die Frage stellen, warum macht man das? Du hast vorhin gefragt, ja, wo ist der Nutzen? Ich habe gesagt, Porto sparen. Bei E-Mail habe ich kein Porto. Beim Eingang haben wir die schnellere Verarbeitung. Das ist also ein großer Nutzen. Aber da hat ja auch unsere Regierung nichts von, beziehungsweise der Staat nichts davon. Die EU, die Staaten haben das Ziel, wir wollen ein elektronisches Meldesystem für die Mehrwertsteuer haben. Ziel ist 2028, 29, wahrscheinlich wird es 30. Da wird es ein Meldesystem geben, das pro Rechnung der Steuersatz ans Finanzamt geschickt wird. Und um das umzusetzen, brauche ich halt die strukturierten Daten. Da brauche ich keine Papier. Das ist meine persönliche Sicht, der eigentliche Treiber hinter dem ganzen System, dass wir die Diskrepanz, die es EU-weit gibt zwischen Mehrwertsteuer abführen und Vorsteuerabzug, da gibt es gewisse Lücken in den Staatskassen und die sollen kleiner gemacht werden. Und dafür brauchen wir ein grenzübergreifendes Meldesystem. Und das ist der Treiber für die E-Rechnung. Also nur, dass man, wird sich ja jeder fragen, wozu diesen ganzen Zirkus? Ne?
Ja, weil ich könnte ja auch sagen, hier, ich arbeite immer mit meinem, keine Ahnung, Dachdecker zusammen und wir schicken uns Rechnungen hin und her. Ja, lass doch weiter eine PDF schicken, kontrolliert ja keiner.
Ja, das ist eine der Fragen. Die Pflicht zur E-Rechnung ist ja schön und gut, ab 1.1.26. Aber wenn der Galabau Springer an den Fruchthandel Schürmann eine Rechnung schickt, wer weiß denn das? Ne? Ja. Also ich würde mal sagen, spätestens wenn der Fruchthandel Schürmann geprüft wird, kommt dann die Frage, ja, und wo sind jetzt Ihre strukturierten Daten seit 26? Was machen Sie denn da mit Ausdrucken im Ordner? Und dann ist das Theater da. Welche Sanktionen daraus entstehen, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ob,
ich habe keine Erfahrung noch.
Nicht. Ja, ich habe auch noch nichts gelesen, ob das Nichterstellen einer E-Rechnung sanktioniert wird. Es wird jetzt ein Anwendungsschreiben vom Bundesministerium der Finanzen erwartet. Ich habe mal den Entwurf überflogen, aber irgendwie von Sanktionen, also bei Nichtbeachtung der E-Rechnungspflicht droht pro Geschäftsvorfall eine 3%ige Rechnungssummenstrafe. Ja. Habe ich nichts gelesen, weiß ich nicht.
Aber denkst du, dass Steuerprüfer dann über die Rechnungssummen gehen und sagen, hey, so und so viel, denke ich mal, geht an Steuer verloren, weil ihr die strukturierten Daten nicht habt? Oder wie?
Nein, das weiß ich nicht, ob die das prüfen, aber die haben ja im Moment, wenn so eine Buchprüfung ist, dann werden sich Geschäftsvorfälle vorgenommen und dann wird geguckt, ist die Rechnung, die da gekommen haben, in der Sache begründet? Also ist das eine betriebliche Ausgabe und mindert den Erlös und die Steuer, findet die sich auch auf dem Steuerkonto wieder und was die nicht alles angucken? Und das ist natürlich einfacher in der Buchprüfung, wenn es da strukturierte Daten gibt und die schmeißen die Rechnung in ein Prüfprogramm rein und das zählt eins und eins zusammen und sagt, also dieser Betrieb hätte ein Anrecht auf 280.000 Euro Vorsteuer. Ja.
Aber ich meine, so generell, klar kann man das jetzt sagen, ja, was soll das alles? Aber es gibt ja auch Vorteile, die liegen ja irgendwo auf der Hand. Ne? Und Digitalisierung ist jetzt an der Stelle, glaube ich, auch ganz gut, vor allem, wenn ich jetzt Rechnung bekomme, wie arbeite ich die weiter? Ne? Also wir können ja auch ganz viel unternehmen, dann kommt die Rechnung im Papier an, dann wird sie da geprüft, hier geprüft. Wäre doch jetzt ein Vorteil, Simone, oder? Dass, wenn es digital kommt, dass ich es einfacher weiterverarbeiten kann.
Also ich sehe das wie du. Ich finde das auch, ist ein Riesenvorteil, was man da wirklich dann hat, wenn die Rechnung dann kommt. Man kann sie digital verarbeiten. Es gibt ja auch schon Möglichkeiten, dass es über OCR-Technologie, KI, die hat aber teilweise eben auch nochmal Lücken. Ne? Da kann es auch mal sein, dass dieses Belegdatum, was ich eben gesagt habe, nicht eindeutig erkannt wird. Bei den strukturierten Daten ist das ganz klar geregelt und da ist das Belegdatum, was auf jeden Fall eindeutig ist. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne? Dass man das einfach super gleich weiter digital verarbeiten kann, nicht manuell abtippen muss in den Rechnungseingang etc., was dann noch
dran hängt. Also ich meine, das hört man immer, ne? Thema mit Fachkräftemangel und so, ja. Prozessoptimierung, dass man da einen großen Hebel hat im Büro. Das ist so schön, dass nicht nur der Bund da was von hat, sondern auch die Unternehmen da in der Digitalisierung.
Und ich denke auch, dass dieser Vorteil ist, man hört erst immer E-Rechnung, das hört sich so ein bisschen komplex an, dass man das nachher nicht versteht. Und
also ich glaube tatsächlich, viele denken, es ist eine E-Mail, ist ein PDF.
Ja. Genau, das ist es ja nicht. Und aber auch diese strukturierten Daten sind kein Hexenwerk. Das ist wirklich was sehr Strukturiertes und hat einfach diesen Vorteil, ne, dass man es auslesen, wir können es ausgeben. Wir haben noch den Vorteil mit Zugpferd, dass man sogar das noch als PDF sehen kann. Gerade beim Rechnungseingang der Riesenvorteil. Da muss ich wirklich sagen, finde ich, ist das schon ganz gut. Und wenn man sie auch so annimmt und ein entsprechendes Visualisierungsprogramm hat, kann man sie ja dann auch wieder fürs menschliche Auge lesbar gestalten.
Sozusagen. Bekomme ich die denn bleib jetzt mal beim Business, wenn ich da jetzt eine X-Rechnung schreibe, bekomme ich die dann auch nochmal irgendwie angezeigt in der Bauakte oder auch, aber dann auch wirklich lesbar?
Ja, okay. Wir speichern sie in der Bauakte. Wenn ich X-Rechnung erstelle, wird das einmal wird die XML-Datei abgelegt, aber auch ein PDF dazu. Okay. Ja.
Was ist denn dann?
Darf ich einen Werbeblock einschieben?
Nee, gerade noch nicht. Warte. Ich habe dann eine Frage zu. Werbung machen wir noch. Was ist, wenn Rechnungskürzung und so weiter? Oder wenn ich jetzt so eine X-Rechnung geschrieben habe und jetzt ruft mich dann mein Kunde an und sagt, ja, bitte aber nicht dahin, sondern dahin schreiben. Ich muss was ändern. Kann ich die ganz normal stornieren dann?
Die kannst du stornieren, genau. Und dann muss sie eben nochmal neu ausgestellt werden.
Okay.
Werbung.
Ja, mit Simon hat gerade nochmal den Ausgang beschrieben. Ach so, jetzt war ich weit weg vom Mikro. Simon hat gerade nochmal den Ausgang beschrieben, dass die XML gespeichert wird und die PDF. Und beim Eingang sind wir mit Business in der glücklichen Lage, mit dem digitalen Posteingang auch ein System zu haben, das die E-Rechnungen schon verarbeiten kann. Das kann man also jetzt hier und heute abonnieren und nutzen. Das heißt, egal ob eine Zugwertdatei kommt, dann kriege ich die PDF an der Oberfläche dargestellt. Intern verarbeitet werden die strukturierten Daten. Und wenn ich eine XML-Datei bekomme, dann schicken wir das an ein Visualisierungsprogramm und bekommen eine sogenannte Sichtkopie. Das heißt, auch wieder eine PDF zurück und speichern beide Dinge. Das heißt, ich komme nach dem Speichern in der Bauakte, den Anforderungen der GOBD nach, Originaldaten speichern. Aber für die menschliche Betrachtung und Steuerung können wir die Daten dann auch... Oh. Entschuldigung, jetzt gerade der Faden gerissen.
Das war nicht mein Ansinnen. Ich habe dem Dirk gerade was gezeigt, wo ich dachte, das könnten wir vielleicht auch noch in diesem Werbeblock unterbringen.
Ja, in diesem Herbstblock. Ne? Wir haben jetzt, Tobi hat gerade geschrieben, Messe, die Galabau-Messe. Wir sind hier kurz vor der Galabau-Messe. Und wir wollen allen, die jetzt den Podcast hören, beziehungsweise auch unser Webinar im September und Oktober zuhören, wo wir das Ganze auch nochmal ein bisschen ausführlich darstellen, den Zugang zum Posteingang erleichtern. Der hat eine 30-Tage-Testphase, einfach mal ausprobieren. Und wer das jetzt im September oder Oktober abschließt, den Posteingang, kriegt also die erste Abo-Rechnung ab Januar. Wir haben da erstmal verschenken hier 2 bzw. 3 Monate Abo-Gebühr, ne, für den Posteingang, um sich dem Ganzen zu nähern, um die elektronischen Vorteile zu nutzen, nämlich der teilautomatisierten Verarbeitung.
Wo liest er diese Rechnung denn ab? Von welchen Orten holt er sich die denn, dieser digitale Posteingang?
Das kann ich im Posteingang einstellen. Entweder ich habe ein Verzeichnis, was ich überwache, und alle Dateien landen da. Oder ich nehme es per Drag and Drop aus der E-Mail, den Anhang. In der Regel werden die Sachen ja per E-Mail-Anhang reinkommen und ziehe mir das in den Posteingang, die XML oder die Zugpferddatei oder die PDF-Datei. Nur die große Frage, und jetzt wird es ein bisschen schwierig im Podcast das darzustellen, woran erkenne ich denn eine Zugpferddatei? Eine X-Rechnung, die hat die Dateiendung .xml. Eine Zugpferddatei hat die Endung PDF. Wie kann ich jetzt als Rechnungsempfänger, Empfängerin erkennen, ist das eine Zugpferddatei oder nicht? Das ist ja nicht ganz trivial, weil dafür brauche ich halt einen PDF-Viewer, den ich dann aufmache, und dann gibt es so ein kleines Symbol mit Anhang. Das lässt sich halt hier jetzt an dieser Stelle
optisch. Aber das kann man vielleicht im Webinar sich anschauen, was
genau, wir genau, halten. Genau, da haben wir dann so ein Beispiel, wo wir dann das mal sehen, wie das im Acrobat-Reader zum Beispiel aussieht. Genau. Also ich kann nur alle Zuhörenden ermutigen, jetzt bei den Rechnungen auch einfach mal hinzugucken, mit dem Reader aufzumachen. Da ist in der Regel so eine Büroklammer an der linken Seite und dann ist so ein roter Bobbel dran. Wenn da so ein roter Punkt ist, dann gibt es einen Anhang und das ist dann wahrscheinlich eine XML-Datei, die Faktor X heißt, auf Zugpferd-Sprech.
Okay. Webinar haben wir jetzt kurz angedeutet. Das ist ein kostenfreies Webinar, was wir anbieten. 3 verschiedene Termine findet ihr auf unserer Website, verlinken wir aber auch nochmal, sind alle im Anschluss dieser Folge.
Ja.
Ja, würde ich sagen, haben wir es erstmal soweit besprochen, das Thema.
Habt ihr noch was, was irgendwie fehlt, wo ihr sagt, zur Vollständigkeit halber sollten wir das nochmal mit reinnehmen?
Ja, ich möchte noch mal allen die Sorgen nehmen. Wir haben auch schon viele Erfahrungen. Also nicht nur wir. Tobias, du hast Simone am Anfang gefragt. Seit 2020 werden E-Rechnungen ja schon geschrieben. Ich bin jetzt vor kurzem gefragt worden, wie sieht denn das dann aus mit dem Workflow Auftraggeber, Auftragnehmer und dem prüfenden Architekten? Weil der Architekt ist ja nicht Rechnungsempfänger, aber der Architekt muss die Rechnung kriegen. Da sieht das Gesetz keine Regelung vor, da sieht das Anwendungsschreiben des BMF keine Regelung vor. Da muss sich die Branche organisieren und sich finden. Da werden sicher Arbeitsprozesse angepasst werden. Aber das ist ja auch schon, es werden ja schon Rechnungen ans Verteidigungsministerium geschrieben, auch für Baurechnungen. Und ganze Gebäude werden schon abgerechnet und da hängt überall ein prüfender Architekt drin. Also ein Ansatz ist zum Beispiel, nicht direkt eine Rechnung zu schreiben, sondern erstmal eine Proberechnung, die dann Prüfrechnung heißt. Und dann geht der Architekt drüber und macht seine Signatur darauf oder seine Korrekturen. Und der Auftragnehmer muss sie dann in seine Software einpflegen und dann erst die Rechnung erstellen. Weil ansonsten geht das immer hin und her mit Storno-Rechnung. Weil das Verfahren, was wir in der Vergangenheit oder aktuell haben, ich habe einen Papierbeleg und dann nimmt irgendeiner den Rotstift und das wird als Beleg abgeheftet. Das Zeitalter ist vorbei. Das geht nicht mehr. Sondern der Rechnungsempfänger als Auftraggeber, also wenn hier das Haus Dataflor Parkplatz bauen lässt, dann werden wir ja auch eine E-Rechnung bekommen. Dann müssen wir, jetzt habe ich den Faden verloren.
Zack. Ja, aber mit der Rechnung, die dann jemand an uns stellt und du meinst wahrscheinlich, dass man eine Firma hat, die hier die Bauleitung macht für diese Bauarbeiten.
Genau.
Und das dann prüft.
Genau, die Rechnung prüft, ob die Mengen und Massen stimmen. Das machen wir dann nicht selber, sondern haben wir den begleitenden Architekten. Dann freuen wir uns, wenn wir eine Rechnung mit den geprüften Mengen und Massen bekommen und können die dann verbuchen und bezahlen und dann ist gut.
Wie sieht das, jetzt muss ich auch nochmal dazu fragen, wenn ich jetzt ein Aufmaß habe, kann ich den dann digital auch mitschicken? Oder gibt es dann Anhänge dann dazu zu der XML-Datei?
Ja, gibt es. Ja. Es nennt sich sogenannte rechnungsbegründende Unterlagen. Und die XML-Daten sind so strukturiert, auch bei uns in der Software, da kann man, wenn man eine X-Rechnung oder eine Zugpferdrechnung schreibt, noch Anhänge beifügen, die dann in der XML-Datei mit drin sind. Das kann die PDF des Mengennachweises sein, das kann aber auch ein Foto sein, das kann aber auch ein Lieferschein sein, irgendwas, was eben, okay. Also da ist von den Datenmengen keine Grenze gesetzt.
Also wenn ich jetzt im Dataflow Business ein Foto in eine Position packe, kann ich die auch bei der X-Rechnung mit ausgeben? Dieses Foto?
Ja, es muss separat beim Rechnungserstellen. Beim Rechnungserstellen gibt es einen Bereich, zusätzliche Unterlagen. Ah. Und da ziehe ich dann per Drag and Drop das Foto oder den Mengennachweis, PDF oder eine Lieferscheinliste oder was auch immer da geeignet ist mit. Und dann steht das in der PDF drin. in der XML drin. Aber ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich die XML-Rechnung per E-Mail verschicke, dann kann ich ja an die E-Mail auch noch jede Menge Anhänge noch zusätzlich hinzufügen. Das mit dem in die X-Rechnung integriert, das ist vorrangig eben für den Bund oder die Länder, wenn ich die ganze Rechnung als ein Stück auf ein Portal hochlade, ja, damit ich da nicht 24 Dateien habe. Da ist das da entwickelt worden. Aber mir ist nicht bekannt, dass irgendein Wirtschaftsunternehmen, noch nicht mal die Deutsche Bahn, hat ein Portal, dass die über Portale arbeiten. Das machten nur die Kommunalverwaltung, die Länder und die Bundesbehörden.
Okay, also erstmal ist Fazit zum einen, das ist jetzt erstmal nicht schlecht, ist es die E-Rechnung, würde ich jetzt so erstmal so mitnehmen. Plus ist erstmal die Pflicht, wo überall steht, ab Ende des Jahr oder ab nächsten Jahres E-Rechnung Pflicht, bezieht sich ja erstmal darauf, dass die Pflicht besteht, die Daten anzunehmen und nicht mehr ablehnen zu müssen. Also so ein bisschen den Druck rausgenommen, würde ich mal sagen. Aber trotzdem macht es ja Sinn, sich damit zu beschäftigen. Deswegen, ja, vielen Dank erstmal an der Stelle für eure Zeit, beziehungsweise wir können auch gar nicht aufhören. Ich habe ja was ganz, ganz Wichtiges vergessen.
Die Messe oder?
Nee, die Abschlussfrage.
Sollen wir das stellen hier auch? Bevor wir dazu kommen, glaube ich, nochmal alle Leute einladen. Also wenn ihr das hier hört, kommt uns natürlich gerne auf der Messe in Nürnberg besuchen. Wir sind kaum zu verfehlen und freuen uns, wenn ihr uns besucht und zum Stand kommt und kurz Hallo sagt oder wenn ihr Fragen habt oder so, euch das mal erklären lassen wollt. Ansonsten gerne die Abschlussfrage.
Genau.
Jetzt werden wir nervös.
Jetzt haben wir hier was losgetreten. Genau. Stellt euch vor, ihr habt beide zusammen die Aufgabe, eine Doppelseite in der DEGA zu füllen und dort eine Botschaft an die Branche rauszugeben. Es soll keine Werbung sein.
Zu dem Thema E-Rechnung oder?
Nee, so etwas, was euch beschäftigt. Es kann ein Zitat sein, es kann was, was ihr den Leuten mitgeben möchtet, sein.
Ja, mir von Amts wegen oder von meiner Profession her, Digitalisierung ist eine Chance, keine Pflicht. Und Digitalisierung bedeutet aber auch Strukturierung. Und man muss sich mit strukturierten Prozessen und Daten auseinandersetzen und hat dann große Vorteile aus der Digitalisierung. Also dieses Thema Digitalisierung ist zwar in den letzten 4 Jahren schon ein bisschen ausgelutscht, hat man überall gehört, was bedeutet das, aber wir machen letztendlich Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Ich genau seit 31 Jahren im Hause Dataflor. Setzen wir uns mit Digitalisierung auseinander und es wird auch einfach weitergehen. Nur das passiert nicht von alleine. Ich muss das strukturieren und je mehr ich das haben will, muss ich es standardisieren. Also wir haben das mit den Formaten vorhin kurz angesprochen, mit den Portalen. Es gibt unterschiedliche Portale, es gibt verschiedene Gap-Versionen. Das ist der Beschleunigung der Digitalisierung nicht gerade zuträglich. Aber da werden wir in Deutschland und in Europa irgendwie, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und da würde ich Botschaften zu oder die Botschaft vermitteln wollen.
Jetzt soll ich bestimmt auch noch was sagen.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Aber ich finde, Dirk hat das schon so schön zusammengefasst, weil so ähnlich ging es mir jetzt auch durch den Kopf. Ich würde auch einfach sagen, Digitalisierung definitiv als Chance sehen, gewisse Dinge angehen, sich damit ein bisschen auseinandersetzen, aber dann hat man auch sehr viele Vorteile. Man kann viele Prozesse abkürzen und hat auch in vielerlei Dingen auch mehr Sicherheit. Ja, also weil so sehen wir ja, also ich zumindest auch meinen Job, wir testen sehr viel, wir kontrollieren sehr viel, dass da eine Sicherheit ist und das läuft ja immer weiter. Also da gibt es auch eine sehr hohe Sicherheit bezüglich der Also ich würde sagen, einfach ran an weiter oder weitermachen hinsichtlich der Digitalisierung.
Super, perfekt.
Sehr gut.
Ja.
Okay. Ja, danke schön für die tolle Folge mit euch.
Ja, danke, dass ihr extra nach Göttingen gekommen seid und wir uns hier auch genau sitzen und nicht über Telefon miteinander kommunizieren. Das ist dann doch eine ganz andere Atmosphäre.
Ja, vielen
Dank euch beiden, dass ihr auch das Thema aufgreift. Also ich denke, es macht mehr Spaß, über Pflanzpläne zu reden für jeden oder Gestaltungsideen für Schwimmteiche. Aber manchmal muss es auch sowas Schönes wie die E-Rechnung sein.
Ordnung ist das halbe Leben.
Ja. Ja.
Das war mal in dem Sinne.
Ja. Danke euch beiden. Hat ciao, Spaß ciao. Gemacht.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.